DW Menschen und Märkte.
Uber vertuschte Datenklau. Macrons Pläne für die Vorstädte, mehr Geld für den Brexit, Airline-Mitarbeiter demonstrieren in Berlin und die Gründe für den Börsenboom. Herzlich willkommen zu diesen Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Der Fahrdienstleister Uber kommt nicht zur Ruhe. In diesem Jahr musste sein Gründer und Chef gehen, weil er im Unternehmen eine sexistische Kultur gefördert haben soll. Dann gibt es die laufende Diskussion über die schlechte Bezahlung der Fahrer. Und hinzu kommt, dass Uber in vielen europäischen Städten sogar verboten ist, weil er Dienst gegen Gesetze verstößt. Die neue Leitung der Firma hat einen Kulturwandel versprochen und wirbt um Vertrauen. Und nun das. Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Hacker bei einem Angriff die Daten von fast 60 Millionen Uber-Kunden gestohlen. Martin Schuler.
Mehr als ein Jahr lang hat Uber den Datenklau geheim gehalten. Der Fahrdienstleister hatte den Fall weder den Aufsichtsbehörden noch der Polizei gemeldet. Stattdessen zahlte man $100.000 an die Hacker. Im Gegenzug sollten sie die Daten löschen und schweigen, sagte Eric Newcomer von Bloomberg TV in San Francisco. Normalerweise warten Hacker erst einmal ab. Bei Uber war man damals offenbar von der erfolgreichen Löschung der geklauten Daten überzeugt. Wir kennen die Hacker nicht, wir wissen nur, dass es sich um zwei Personen handelt. Der Sicherheitschef von Uber, Joe Sullivan, ging bei seiner Vertuschungsaktion offenbar so weit, dass er mit den Hackern einen Vertrag abschloss, ein sogenanntes NDA. Und das sollte den Fall so aussehen lassen, als habe man die Hacker engagiert, um Sicherheitslücken im Netz von Uber aufzudecken. Ob die geklauten Daten tatsächlich gelöscht wurden, ist bislang unklar. Besonders schwer wiegt, dass neben E-Mail-Adressen und Telefonnummern von 57 Millionen Kunden weltweit vor allem die Führerscheinnummern von Uber-Fahrern gestohlen wurden. Rund 600.000 sollen es sein. US-Führerscheine lassen sich sehr leicht fälschen. Sie dienen in den USA häufig als Ausweisersatz.
That's information that Uber was required.
Diese Informationen hätte Uber veröffentlichen müssen, hat es aber nicht getan. Jetzt tritt nach mehr als einem Jahr das Unternehmen mit seinem neuen Chef Dara Khosrowshahi an die Öffentlichkeit und berichtet über den Vorfall. Als der Diebstahl vor gut einem Jahr passierte, war Uber-Gründer Travis Kalanick noch Chef des Unternehmens. Er wusste über den Hack wohl Bescheid, hat aber seither geschwiegen. Vor 5 Monaten musste er wegen zahlreicher anderer Skandale gehen. Doch Kalanick sitzt noch immer im Aufsichtsrat des Unternehmens. Sein Nachfolger Dara Khosrowshahi gab sich fassungslos. Das hätte nie passieren dürfen. Dafür gibt es keine Entschuldigung, sagte er. Khosrowshahi will jetzt aufräumen. In den vergangenen Wochen hat er ein Programm mit dem Titel Uber 2.0 angekündigt. Man will jetzt offen, fair und transparent mit Kunden und Behörden umgehen. Doch das Vertrauen in das Unternehmen dürfte tief erschüttert sein. So hat die britische Hauptstadt London dem Fahrdienstleister erst vor wenigen Wochen eine Verlängerung seiner Lizenz verweigert. Zu häufig hat das einstige Vorzeigestartup Aufsichtsbehörden gezielt auszutricksen versucht. Zum Teil sogar mit manipulierter Software auf den Smartphones von Beamten, die Uber überwachen sollten. Eric Newcomer von Bloomberg TV. Das ist nur wieder ein anderes Beispiel. Das zeigt, dass man bei Uber offenbar zu vielem bereit war, um Informationen zu verschleiern, die man eigentlich hätte melden müssen. Das dürfte Städte, Bundesstaaten und Regierungsbehörden in aller Welt zögern lassen. Der Sicherheitschef von Uber, Joe Sullivan, sowie ein weiterer Mitarbeiter wurden im Zuge der Affäre jetzt gefeuert. Sullivan war zuvor Sicherheitschef von Facebook.
Banlieues, so heißen in Frankreich die oft tristen Vorstädte der Metropolen. Hier leben viele Zuwanderer, hier sind Arbeitslosigkeit und Armut höher als anderswo und hier regiert oft die Gewalt. Jeder Staatschef der vergangenen Jahre hat versprochen, daran etwas zu ändern, immer ohne Erfolg. Sarkozy wollte die Vorstädte mit dem Kercher, also dem Hochdruckreiniger, säubern. Hollande versprach den Bewohnern Besserung, die nicht kam. Und jetzt will es Macron richten. Vergangene Woche kündigte er einen großen Aktionsplan für die Banlieues an. Ob es diesmal klappt? Kerstin Gallmeier.
Frankreichs Präsident Macron ist extra nach Tourcoing gefahren, eine 95.000 Einwohnerstadt an der Grenze zu Belgien. Auch in Tourcoing gibt es die Probleme, die viele ärmere Stadtviertel und Vorstädte Frankreichs kennen. Hohe Arbeitslosigkeit, Gewalt, Kriminalität, auch Drogenhandel. Wir sehen es deutlich, es gibt Gebiete in unserer Republik, wo sich auf eine gewisse Weise alle Schwierigkeiten vereinen, betonte Macron in seiner Rede für mehr Chancengleichheit in Frankreichs sozial schwachen Vorstädten. Eine Rede, die von vielen seit Monaten erwartet wurde. Auch von Philippe Rio. Der Kommunist ist Bürgermeister von Grigny, eine Stadt südlich von Paris, in der fast 30.000 Menschen leben. Viele Junge, viele mit Wurzeln aus dem Maghreb oder Westafrika. Grigny gehört zu den ärmsten Städten des Landes. 50% der Schüler gehen ohne Abschluss von der Schule ab. Zwei Drittel der Kinder leben unter der Armutsgrenze. Die Lebenserwartung in Grigny ist niedriger als woanders. Die Impfquote der Kinder geringer. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 40% in manchen Vierteln. Philippe Rio, der Bürgermeister von Grigny, hat deshalb ganz genau zugehört, als der Präsident vergangene Woche einen Aktionsplan für die Banlieue und die Problemviertel Frankreichs angekündigt hat. Macron versprach, noch mehr Grundschulklassen zu verkleinern und Schülern verstärkte Hilfe bei der Berufsorientierung zu geben. Zudem mehr Krippenplätze, eine bessere medizinische Versorgung der Bewohner, mehr Polizei, Maßnahmen gegen Radikalisierung, größere Mobilität und einen besseren Zugang zur Kultur. Um bei diesen zwei Prioritäten erfolgreich zu sein, die Republik wiederherzustellen und die Emanzipation, die Mobilität der Menschen zu erreichen, wird der Staat zur Stelle sein mit finanzieller Unterstützung. Geld sollen auch Unternehmen bekommen, die Menschen aus sozial schwachen Vororten einen Job geben. 10.000 solcher Arbeitsplätze will Macron in den kommenden 2 Jahren testweise fördern. Danach, bei Erfolg der Maßnahme, noch wesentlich mehr. Ich will, dass sich das Gesicht unserer Viertel bis zum Ende meiner Amtszeit verändert hat. Ob diese Maßnahmen, die Macron in seiner fast anderthalbstündigen Rede angekündigt hat, dafür ausreichen, daran hat Philippe Rio große Zweifel. Macron, dem seit Amtsantritt das Image eines Präsidenten für die Reichen anhaftet, habe, was die Probleme der Banlieue angeht, durchaus etwas verstanden, meint Rio. Trotzdem sind die bisherigen Ankündigungen für den Bürgermeister von Grigny aber eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das sind kleine Maßnahmen. Es sind nicht 10.000 solcher Arbeitsplätze, die den jungen Menschen in unserem Land dazu verhelfen, Arbeit zu haben. 10.000 ist nicht viel. Vor allem, weil die Regierung gerade 200.000 staatlich subventionierte Jobs gestrichen hat. Wenn es so viele Schwierigkeiten gibt, dann sind nicht kleine Maßnahmen die Lösung. Viele seiner Kollegen sehen das genauso. Erst im Oktober hatten sich rund 150 Bürgermeister anderer Problemstädte bei Philippe Rio in Grigny getroffen. Gemeinsam über die Parteigrenzen hinweg haben sie einen Appell an den Präsidenten gerichtet, etwas zu tun. Und zwar bald. Wir können das schaffen, ist Rio optimistisch. Aber wenn wir es nicht jetzt tun, wenn wir uns jetzt nicht um die Jugend kümmern, wird es in 10 Jahren noch schlimmer sein.
Über die Probleme in Frankreichs Banlieues berichtete Kerstin Gallmeier. In Großbritannien sorgt der bevorstehende Austritt aus der Europäischen Union für einige Unsicherheit. Die Wirtschaft des Landes wird daher wohl weniger stark wachsen als bisher angenommen. Für das laufende Jahr senkte Finanzminister Philip Hammond seine Prognose von zuvor 2 auf nur noch 1,5% Wachstum. Außerdem gab Hammond bekannt, deutlich mehr Geld für die Brexit-Vorbereitungen zurückzulegen. Thomas Spickhofen aus London.
3 Milliarden Pfund, rund 3,4 Milliarden Euro. So viel will die britische Regierung in den nächsten 2 Jahren zur Vorbereitung auf den Brexit bereithalten. Das kündigte Schatzkanzler Philip Hammond im Unterhaus an. Die Verhandlungen mit der EU befinden sich in einer kritischen Phase, sagte Hammond. Die Regierung strebe eine tiefe und besondere Partnerschaft mit der EU an, müsse aber auch sicherstellen, dass das Land auf jeden Ausgang der Verhandlungen vorbereitet sei. Falls nötig, werde auch noch mehr Geld zur Verfügung gestellt, versprach der Schatzkanzler. Niemand, so Hammond wörtlich, soll an unserer Entschlossenheit zweifeln. Bei ihrem Gipfel im Dezember will die Europäische Union entscheiden, ob sie nun auch Verhandlungen über die weitere Zukunft und insbesondere über ein Handelsabkommen mit den Briten aufnimmt. Bislang gab es dafür aus ihrer Sicht zu wenig Fortschritte bei den Rechten von EU-Bürgern in Großbritannien, bei der Zukunft der irisch-nordirischen Grenze und bei der sogenannten Austrittsrechnung.
Im August musste die deutsche Fluggesellschaft Air Berlin Insolvenz anmelden. Inzwischen ist der Flugverkehr eingestellt. Ein Großteil der Belegschaft kommt bei anderen Fluglinien unter, allerdings zu schlechteren Konditionen. Tausenden aber droht die Arbeitslosigkeit. Um ihrem Ärger Luft zu machen, demonstrierten Air Berlin-Beschäftigte heute in der Hauptstadt. Carsten Zumack.
Unter dem Motto Billiglöhne sind kein Glück, wir wollen unsere Jobs zurück, zogen am Nachmittag schätzungsweise 1000 Air Berlin-Mitarbeiter vom Berliner Hauptbahnhof zum Bundeskanzleramt. Sie ließen zunächst rote Luftballons in Herzform in die Luft steigen. Die Demonstration richtete sich gegen die Vorgänge und, wie es heißt, Machenschaften im Luftverkehr. Der Protest wurde organisiert von Beschäftigten des insolventen Unternehmens, die nach wie vor freigestellt sind. Sie fordern unter anderem, dass sie auch nach der Übernahme zu den bisherigen Konditionen weiter beschäftigt werden und der Verkauf als Betriebsübergang gewertet wird. Bislang, so die Kritik, müssten sich die Air Berlin-Beschäftigten bei der Lufthansa-Tochter Eurowings oder EasyJet neu bewerben. Außerdem drohten Gehaltseinbußen von bis zu 40%, hieß es auf der Demonstration. Viele Beschäftigte stehen weiter vor einer ungewissen beruflichen Zukunft. Die Bundesagentur für Arbeit rechnet damit, dass sich im Zusammenhang mit der Pleite etwa 4000 Beschäftigte der Fluggesellschaft arbeitslos melden werden. Die Gewerkschaft Verdi sowie Politiker von Linken und Grünen unterstützten die Demonstration.
Carsten Zumack berichtete aus Berlin. Die Anleger an der Frankfurter Börse kann derzeit fast nichts erschüttern. Nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche über eine neue Bundesregierung konnte der DAX am Montag sogar zulegen. Auch das Votum der Briten für den EU-Austritt und die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten hat den Aktienkursen damals nicht geschadet. Liegt das nur am billigen Geld der Zentralbank? Franka Welz aus unserem Frankfurter Börsenstudio hat nach Gründen gesucht.
Die schier unerschütterliche Ruhe der Finanzmärkte ist nach Ansicht vieler Börsenprofis schnell erklärt. Die Weltwirtschaft war in den vergangenen 10 Jahren noch nie so stabil wie jetzt. Die Unternehmensgewinne ziehen weiter an. Auch dank der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Die Zinsen sind weiter historisch niedrig, das heißt, Unternehmen kommen billig an Geld. Außerdem kauft die EZB seit Jahren jeden Monat Staatsanleihen und andere Wertpapiere für 60 Milliarden Euro auf. Diese Käufe will sie ab Januar halbieren. Das heißt, dass damit etwas weniger zusätzliches Geld in die Wirtschaft gepumpt wird. Der schrittweise Rückzug der Notenbank aus dem Anleihekaufprogramm dürfte nicht für größere Verwerfungen an den Finanzmärkten sorgen, glaubt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DK Bank. Überraschungen dagegen schon. Etwa ein plötzliches Hochschnellen der Inflation würde die EZB mit Blick auf ihre Zinsen unter Druck setzen.
Das wäre beispielsweise ein Szenario, wo es auch mit der Ruhe an den Märkten ein wenig vorbei ist.
Ungemacht droht auch aus Italien, immerhin die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone. Dort wird bis spätestens Mai 2018 gewählt. Die europakritische Fünf-Sterne-Bewegung will raus aus dem Euro, die Banken verstaatlichen und einen Schuldenschnitt für Italien. Ein Wahlsieg der Europagegner könnte für Störfeuer an den Finanzmärkten sorgen. Aber Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, hält für schwerwiegender,
dass Italien ja kaum noch wächst, also im langfristigen Durchschnitt wachsen kann von wahrscheinlich null, wenn man nett ist. Also insofern muss Italien dringend seine Strukturprobleme angehen. Das ist, glaube ich, leichter mit dem Euro und mit der Europäischen Währungsunion als ohne.
Insgesamt drifteten die Länder der Eurozone immer weiter auseinander mit Blick auf ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihr Wachstumspotenzial. Das könne die Eurozone mittelfristig vor eine Zerreißprobe stellen. Nächstes Risiko: Brexit. Die Verhandlungen stocken, es droht der harte Brexit. Vielen deutschen Unternehmern macht das Sorgen. Aber, sagt Ulrich Kater von der DK Bank, die Schäden für die gesamten europäischen Volkswirtschaften dürften sich insgesamt in Grenzen halten.
Großbritannien mit einem Anteil von 40% des Handels mit den kontinentaleuropäischen Volkswirtschaften ist da eben stärker betroffen.
Sprich, der Brexit ist ein veritables, aber eben vor allem ein britisches Problem. Ein deutsches Problem könnte der laufende Strukturwandel in der Autoindustrie werden. Denn dort geht es neben dem Thema E-Mobilität auch um die Frage des autonomen Fahrens, also um Autos, die irgendwann mal ganz eigenständig fahren, ohne dass der Fahrer noch etwas tun muss. Mit Folgen, glaubt Tim Schuld, Autoanalyst von Equinet.
Dann werden viel mehr Menschen sich kein Auto mehr kaufen, sondern werden sich das Auto beispielsweise mit ihrem Smartphone wie ein Robotertaxi letzten Endes ordern. Und das ist natürlich sehr fragwürdig, wie viele Autos ich dann überhaupt noch verkaufen kann.
Außerdem suchten sich Fahrgäste Taxis in der Regel nicht nach dem Modell aus, sondern nehmen das, was gerade verfügbar sei.
Und von daher tun sich die Autohersteller dann möglicherweise schwer, die ja sich immer über ihre Marken und ihr Markenimage letzten Endes ja verkauft haben, dann noch ein Geschäft zu machen.
Und nicht nur die Autobauer. Tausende Jobs in der Zulieferindustrie hängen davon ab, dass die Branche insgesamt die Wende schafft. Autowerte sind in diesem Jahr immer wieder unter Druck geraten. Investoren fürchten offenbar um die Zukunft der Branche. Und wenn man sich ansieht, wo sie heute in der E-Mobilität und bei Selbstfahrangeboten stehen, nicht völlig zu Unrecht.
Franka Wels aus dem Börsenstudio in Frankfurt. Und das war's für heute im Wirtschaftspodcast. Gianni Di Biase in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.